Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Katechismus-Sendung, sagt Ihnen Doris Frei. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Am Donnerstag widmen wir uns jeweils dem vierten Teil des Katechismus der katholischen Kirche, in dem es um das christliche Gebet geht. Eingeladen haben wir dazu Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz, den wir nun herzlich begrüßen. Grüß Gott, Herr Pfarrer Rellstab.
Grüß Gott, Frau Frei. Grüß Gott, liebe Zuhörer.
Herr Pfarrer Rellstab, wir haben das letzte Mal mit dem Kapitel begonnen auf der Seite 656, Jesus lehrt beten. Worum ging es denn in diesem Kapitel im Großen und Ganzen und wo stehen wir heute, wo setzen wir an?
Wenn Jesus selber betet, dann lehrt er uns auch beten. Und das haben wir das letzte Mal ziemlich eindrücklich gesehen. Wir haben verschiedene Stellen in der Bibel nachgeschlagen, unter anderem auch eine ganz typische Stelle über das Beten, wo Jesus sagt, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt und ihr werdet es empfangen, aus Markus 11, 24. Viele solche Stellen haben wir angeschaut und einfach gelernt, mit Vertrauen zu beten. Und wir haben auch gesehen, dass es halt beim Beten immer auch darauf ankommt, dass wir unser Leben ganz nach dem Willen Gottes auszurichten versuchen. Also das Gebet wird dann umso besser erhört, wenn wir uns auch entsprechend mit Gott verbinden, wenn wir entsprechend seinen Geboten leben, wenn wir also als umgekehrte, als Gott hingewandte Menschen leben. Wir sind dann gekommen bis zum ersten Abschnitt vom Paragraphen 2613, wo es um drei wichtige Gleichnisse über das Gebet geht. Wir haben da das Gleichnis noch angeschaut vom aufdringlichen Freund, der dann eben zum Ziel kommt, weil der Freund nicht nur einfach aus Freundschaft jetzt ihm etwas gibt, sondern weil der Freund wirklich auch aufdringlich ist. Und damit will Jesus uns auch erklären, dass wir ihm Gebet auch beharrlich sein müssen, dass wir nicht nur nach dem ersten Mal beten, wenn wir es nicht gleich erhalten haben, auch gleich wieder aufhören zu beten, sondern dass wir wirklich beharrlich an etwas festhalten und immer wieder um dasselbe beten. Und jetzt ging es weiter dann mit dem zweiten Gleichnis. Es ist das Gleichnis der zudringlichen Witwe. Und wenn es Ihnen recht ist, Frau Frei, dann lesen wir da gleich weiter und steigen so in unsere heutige Katechismusstunde ein.
Gerne, liebe Zuhörer, Sie finden diesen Punkt auf der Seite 657 im Katechismus. Es ist der Abschnitt 2613. Wir steigen da beim zweiten kleinen Absatz ein. Dort heißt es, das zweite Gleichnis erzählt von der zudringlichen Witwe. Dieses Gleichnis zielt auf eine weitere Eigenschaft des Betens, in gläubiger Geduld unablässig zu beten. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde Glauben vorfinden?
Auch diese Qualität des Betens wird in diesem Gleichnis oder in einem dieser Gleichnisse hervorgehoben. Es ist die gläubige Geduld. Neben der Beharrlichkeit braucht es auch Geduld. Ich möchte Ihnen gerne diesen Abschnitt aus Lukas 18, Verse 1 und folgende vorlesen. Jesus sagte ihnen durch ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollten. In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte, verschaff mir Recht gegen meinen Feind. Lange wollte er nichts davon wissen. Dann aber sagte er sich, ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht, trotzdem will ich dieser Witwe zu ihrem Recht verhelfen, denn sie lässt mich nicht in Ruhe. Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins Gesicht. Und der Herr fügte hinzu, bedenkt, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern zögern? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Und dann heißt es am Schluss, wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben vorfinden? Das ist das Gleichnis über die gläubige Geduld, dass wir also mit gläubiger Geduld beten sollen, immer wieder beharrlich, wie im ersten Gleichnis, immer wieder zum Herrn gehen sollen, mit Glauben und mit Geduld. nicht gleich eben aufgeben, wenn wir es nicht sofort erhalten haben, sondern weiter beten. Wenn es um eine richtige Gabe ist, eine Gabe, die uns letztlich eben auch förderlich ist für das ewige Leben. Und dieses letzte Wort, das Jesus spricht, das ist ein Wort, das mich persönlich auch als Priester, als Pfarrer immer wieder sehr, sehr beschäftigt. Wird der Menschensohn jedoch, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben vorfinden? Wir sind ja jetzt gerade in der Zeit am Ende des Kirchenjahres, am Sonntag feiern wir den Christkönigssonntag, und da wissen wir, dass wir uns langsam auch wieder mit der Rückkehr Jesu befassen, dass wir uns die Texte auch in der Heiligen Messe sprechen viel davon. Jesus kommt irgendwann zurück. Und dann eben wird er auf der Erde noch Glauben finden. Wenn wir in die westliche Welt schauen, auch in die deutschsprachigen Länder und auch in die leeren, relativ leeren Kirchen, dann können wir schon feststellen, dass der Glaube heute in vielen Orten, in vielen Gegenden nicht mehr so stark verankert ist. Dass also diese gläubige Geduld auch und die Beharrlichkeit im Beten sehr, sehr nachgelassen hat. Und wenn Jesus dann sagt, wird er noch Glauben finden, dann beschäftigt mich das als Priester wirklich sehr. Ich stelle eben leider immer wieder fest, dass viele Menschen ja fast so in einen gewissen Tiefschlaf oder in einen Winterschlaf im geistlichen Leben versunken sind und gar nicht mehr aufmerksam sind für die Dinge Gottes. Sie gehen über die Dinge Gottes hinweg und das fördert natürlich den Glauben in den Menschen nicht. Da wird eben viel dann arm im Herzen der Menschen drin. Und trotz alles Reichtums, den wir haben in dieser westlichen Welt, ist doch die Armut in den Herzen der Menschen sehr groß. Das hört man auch immer wieder in den Schlagzeilen, über Radio, über Rundfunk, was da alles so querläuft in der Welt. Und das hat sicher auch damit zu tun, meiner Ansicht nach, dass wir wirklich ein bisschen verschlafen sind, eingeschlafen sind, dass wir nicht mehr wachsam sind. Wird der Menschensohn, wenn er wiederkommt, auf die Erde noch Glauben finden? Es wird immer Menschen geben, die glauben. Vielleicht, ich hoffe auch, dass Sie, liebe Zuhörer, dazu gehören. Es wird immer Menschen geben, die den Glauben aufrechthalten. Die Kirche ist nicht nur schwach, sie ist auch stark. Es gibt viele Gläubige, die sich sehr enorm bemühen. Aber es ist mittlerweile die Minderheit, da können wir nichts machen. Es ist eine Minderheit und da müssen wir einfach durch. Und diese Menschen, die wird er im Glauben vorfinden, aber viele andere nicht. Also so möchte uns dieses Gleichnis im Katechismus wirklich dazu ermutigen, gläubig sein und geduldig sein. Und wenn ich gläubige Geduld höre, dann denke ich immer auch, ich habe das auch schon erwähnt in diesen Katechismus-Sendungen, an die heilige Monika, die ja mit einer unglaublichen Geduld immer wieder für die Bekehrung ihres Sohnes gebetet hat, bis es dann nach Jahrzehnten eingetreten ist. Und da müssen wir eben auch immer wieder sagen, Gott hat eine unglaubliche Geduld. Bei ihm geht alles viel langsamer. Eben, es heißt in der Bibel, 1000 Jahre sind für Gott wie ein Tag. Und das sind natürlich ganz andere Dimensionen. Bei uns muss alles husch, husch, zack, zack gehen. Aber bei Gott, da ist immer viel Geduld vorhanden. Und deshalb einfach nicht aufgeben, beharrlich weiterbeten, das geduldige Gebet und im Glauben wach sein. Und dann wird der Herr, wenn er wiederkommt, auch uns wach finden und uns einladen, in sein Reich einzugehen. Jetzt können wir noch das dritte Gleichnis lesen miteinander.
Das dritte Gleichnis, jenes vom Pharisäer und vom Zöllner, verlangt beim Beten ein demütiges Herz. Gott, sei mir Sünder gnädig. Die Kirche macht sich dieses Gebet immer wieder zu eigen. Kyrie eleison.
Dieses Gleichnis ist gleich im Anschluss an das vorhergehende. Und wir finden es im Lukas-Evangelium im Kapitel 18, jetzt einfach die Verse 9 bis 14. Ich lese es Ihnen wieder vor, weil ich denke, es hilft Ihnen auch, das Wort Gottes tiefer zu verstehen. Einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, erzählte Jesus dieses Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser kehrte als Gerechter nach Hause, zurück der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das Gleichnis möchte uns weitergeben, dass wir mit einem demütigen Herzen beten sollen. Die Überheblichkeit, die Selbstgerechtigkeit ist sicher ein großes Problem in der heutigen Menschheit. Jeder hat das Gefühl, es sei alles in Ordnung in seinem Leben und er überhebt sich dann sehr leicht auch über die anderen, er schaut auf die anderen hinab und so. Aber gleichzeitig wird der heutige Mensch auch sehr schnell und sehr leicht neidisch und eifersüchtig auf die anderen. Und das demütige Herz, das sagt einfach, das rückt eigentlich die Dimensionen immer wieder ins richtige Licht. Wir sind letztlich nichts vor Gott. Er ist alles. Wir sind, was wir sind, aus reiner Gnade. Und das hilft einem einfach, eben die Dimensionen realistisch zu sehen. Dass man demütig bleibt, dass man dankbar bleibt für alles, was man hat. Und dass man nie einen Grund hat, eigentlich sich über andere zu erheben. Grundsätzlich ist es ja gut, was der Pharisäer macht. Er ist kein Räuber, er betrügt nicht, er ist kein Ehebrecher. Er gibt dem Tempel den zehnten Teil seines ganzen Vermögens. Und das ist ja super, das wird ja gar nicht kritisiert. Aber er überhebt sich über die anderen, er fühlt sich gut damit. Und das ist eine gewisse Werkgerechtigkeit, die Jesus hier kritisiert. Man darf sich nicht seiner Werke rühmen, sondern wenn es einem gelingt, gute Werke hervorzubringen, dann soll man immer daran denken, dass das wirklich eine Gnade Gottes ist, dass das die Gnade Gottes in einem bewirkt. Und wenn er die Gnade nicht gäbe, dann könnte ich auch keine guten Werke tun. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das wieder sehen. Und der arme Zöllner, der ja ein öffentlicher Sünder war, der stellt sich dann einfach hin, schlägt sich an die Brust und sagt: Herr, sei mir armen Sünder gnädig. Und das ist natürlich auch im Bußakt der Liturgie, der Kirche, immer wieder ganz wichtig, dass wir am Anfang hinstehen und sagen: Hab Erbarmen mit mir, Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Man darf diese Stelle aber gerade auch bei den gutgläubigen Menschen nicht so verstehen, dass sie jetzt in der Kirche die hintersten Bänke auffüllen müssen. Das ist absolut nicht so gemeint, sondern sie sind eingeladen, auch nach vorne zu kommen und dort zu beten. Also man muss nicht also eine falsche Vorstellung haben von Demut und sagen, ich bin nicht würdig, ganz nach vorne zu gehen, also bleibe ich im Hintergrund. Weil im Hintergrund, ganz hinten, da werden sie vielleicht viel zu leicht veranlasst, ein bisschen passiv die Liturgie mitzufeiern. Wenn sie weiter nach vorne gehen und einfach da vorne kann man sagen, Herr, ich bin ein Sünder. Und dann können sie die Liturgie viel intensiver mitfeiern. Ich erlebe das immer wieder in unseren Kirchen. In meiner Pfarrei hat das sich ein bisschen eingespielt, dass die Leute doch weiter nach vorne kommen. Und da freue ich mich sehr darüber. Es ist immer sehr schwierig für einen Priester, der da zuerst über viele leere Bänke hinwegschauen muss. Und dann dahinter, die hintersten drei, vier Reihen, die sind dann gefüllt. Das ist sehr unbefriedigend. Und eben das gibt es immer wieder, dass die Leute dann reinkommen und zuerst die hintersten Bänke auffüllen, wie wenn man Angst haben müsste, dass der Priester einem vorne beißt. Also das wäre ein falsch verstandenes Wort. Und ich denke, viele, gerade aufgrund dieses Evangeliums, das wir gehört haben, von dieses Gleichnisses vom Beten, haben diese falsche Vorstellung, dass sie nach hinten gehen müssen, eben als Zeichen der Demut. Nein, man kann nach vorne demütig sein und sagen: Herr, sei mir armen Sünder gnädig. Kyrie eleison. Ja, so viel zu diesen drei wunderschönen Gleichnissen über das Gebet. Wir gehen jetzt weiter und kommen zu einer neuen Dimension, nämlich das Gebet im Namen Jesu. Und ich bitte Sie wieder, Frau Frey, den nächsten Abschnitt 2614 vorzulesen.
Als Jesus den Jüngern das Geheimnis des Betens zum Vater anvertraut, enthüllt er ihnen, wie ihr und damit auch unser Gebet sein soll, wenn er in seiner verherrlichten Menschennatur zum Vater zurückgekehrt sein wird. Neu ist das Bitten in seinem Namen. Der Glaube an Christus führt die Jünger in die Erkenntnis des Vaters ein, denn Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Der Glaube bringt Frucht in der Liebe. Wir halten uns an das Wort und die Gebote Jesu. Wir bleiben im Vater, der uns in Christus so sehr liebt, dass er in uns bleibt. In diesem neuen Bund gründet die Gewissheit, dass unsere Bitten erhört werden auf dem Gebet Jesu.
Wir können grundsätzlich sagen, wenn wir beten, dann betet Christus in uns. Dann ist der Herr in uns. Und dann, oder auch der Heilige Geist betet in uns. Und deshalb kann auch das gläubige Gebet Erhörung finden bei Gott. Was bedeutet es jetzt hier, wie es im Katechismus heißt, im Namen des Herrn, in seinem Namen, im Namen Jesu zu beten? Wenn wir die Stelle, die hier zitiert wird, anschauen, das ist das Johannesevangelium, Kapitel 14. Ich möchte anfangen mit dem Vers 12. Dann wird das erklärt. Es heißt da, Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Also möchte zunächst zu diesem Wort etwas sagen. Das ist auch so ein Wort, das mich zutiefst berührt und fasziniert. Wenn Jesus sagt, ihr werdet größere Werke vollbringen, als ich vollbracht habe, weil er zum Vater geht und uns dort eben seinen Beistand gewährleistet, dann ist das wirklich etwas Unerhörtes, etwas, das einem ermutigt, mit Glauben zu beten, mit Glauben die Werke zu tun. Und wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, dann sehen wir, dass nach der Zeit Jesu hat ja viele Wunder gewirkt, die ganze Bibel spricht nur von den Wundern Christi, also vor allem die Evangelien. Aber auch wenn wir eben die Kirchengeschichte anschauen, dann wissen wir, dass da sehr, sehr viele Wunder geschehen sind. Und wenn Sie bedenken, dass bei jeder Seligsprechung ein Wunder nachgewiesen werden muss, nach dem Tod des verehrten Seligen und für die Heiligsprechung dann noch ein zweites Wunder nachgewiesen werden muss, dann sehen wir bei all diesen vielen Heiligen, die Kirche auch heilig gesprochen hat, wie viele Wunder, wie viele Zeichen auch im Laufe der Geschichte geschehen sind, auch nachdem Jesus die Erde verlassen hat und in den Himmel aufgefahren ist, weil ich zum Vater gehe. Und er hat ja dann eben vom Vater, das kommt dann im nächsten Paragraphen noch, den Heiligen Geist gesandt, der uns eben in alles einführt und alles lehrt. Also das ist ein sehr bedenkenswertes Wort. Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Und dann kommt dieses in seinem Namen. Alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Die Kirche richtet ja jedes liturgische Gebet eigentlich an den Vater durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Und das kennen Sie von der Schlussformel des Gebetes. Eben darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Das ist ja der Abschluss jeweils des liturgischen Gebetes, das wir in der Heiligen Messe beten. Also es ist ein Gebet an den Vater durch den Sohn, wenn wir so sagen wollen, eben im Namen des Sohnes und im Heiligen Geist. Das ist ein Gebet, das die dreifaltig dann auch wird durch diese Formel. Und im Namen Jesu etwas bitten, ich denke, das hat ganz, ganz sehr, sehr stark mit dem Wort, das er auch spricht, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also nicht alles, wenn wir zusammen sind, geschieht es schon im Namen Jesu. Und nicht einfach jedes Gebet geschieht im Namen Jesu. Wir müssen das vielleicht einmal ein bisschen überlegen, was bedeutet das, im Namen Jesu etwas tun oder auch in seinem Namen versammelt sein. Jesus hatte eine riesige Liebe. Eine Liebe, die bereit war, sich gänzlich zu veräußern, indem er zunächst auch den Himmel verlassen hat, um auf die Erde, auf die dunkle, finstere Erde zu kommen, die ja von der Sündhaftigkeit der Menschen finster geworden ist. Wir haben gerade heute im Evangelium gehört, im Evangelium der Messe, dass Jesus geweint hat. Also sogar geweint hat er, weil er auch gesehen hat, dass die Leute die Gnade, die ihnen angeboten worden ist, abgelehnt haben. Und ich denke, wenn man heute schaut, wie viele Menschen die Gnade Gottes ablehnen, dann denke ich, geht das Weinen Christi auch im Himmel irgendwie noch weiter. In welcher Art weiß ich nicht, aber ich denke, er ist sehr traurig, auch über die Haltung vieler, vieler Menschen. Also aus unendlicher Liebe hat er also den Himmel verlassen, ist zu uns gekommen. Aus Liebe hat er dann alles gelehrt, hat uns den Vater offenbart. Und schließlich aus Liebe hat er sein Leben hingegeben, hat er uns erlöst. Und wenn wir jetzt also in seinem Namen versammelt sein sollten, dann bedeutet das, dass wir auch in dieser Liebe des Herrn versammelt sein sollen. Dass wir diese Liebe des Herrn wirklich, also die Bereitschaft zu solcher Liebe in unserem Herzen haben. Dann sollen wir also bereit sein, sozusagen füreinander irgendwie das Leben zu geben. Jetzt nicht gerade materiell, dass wir sterben müssen füreinander, aber dass wir wirklich etwas, das uns kostet, auch bereit sind zu geben. Und dann ist Jesus ganz gegenwärtig. Wenn wir seine Liebe, die Qualität seiner Liebe umzusetzen versuchen, dann ist er gegenwärtig. Und in seinem Namen bitten, beten, das bedeutet dann eben auch irgendwo tief im Herzen, der Katechismus hat von dem bekehrten Herzen gesprochen, tief im Herzen eben ganz, ganz Christus geweiht sein, ganz ihm hingegeben sein. Und dann können wir in seinem Namen bitten. Und er sagt, alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun. Und zwar wird er es tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Es geht immer wieder um die Verherrlichung des Vaters. Und deshalb sollen wir auch in unserem persönlichen Gebet darauf achten, verherrlicht es wirklich den Vater? Ist wirklich alles so, wie die Vater unser Bitte, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, oder ist es eben nur eigentlich für unseren eigenen Egoismus? Verherrlicht es den Vater? Ist wirklich der Vater, ist Gott im Zentrum auch unseres Betens? Wenn ich mit den Kindern jeweils in der Schülermesse oder auch im Religionsunterricht so ein bisschen freies Gebet mache, dann spüre ich einfach, wie sie immer sehr stark bei sich selber bleiben, dass sie Dinge bitten, wo man sich, ja, sind irgendwo nicht ganz realistisch, und das ist nicht ganz einfach, ihnen dann zu helfen, so zu beten, wie es eben für Christen geziemt, dass man ein Gebet im Namen des Herrn zur Verherrlichung des Vaters betet, aus einem demütigen Herzen, dass es ein Gebet ist um die rechten Gaben, um Dinge, die wirklich zum Seelenheil führen. Und nicht einfach irgendein Geplapper, über die Lippen kommt. Also das soll wirklich ganz aus dem Tiefe des Herzens kommen. Ja, der Glaube bringt Frucht in der Liebe. Und das bedeutet eben dann im Namen, in der Liebe des Herrn zu sein, heißt es im Katechismus. Wir halten uns an das Wort und die Gebote Jesu. Das ist immer ganz wichtig, dass wir uns daran halten. Das ist das Zentrale, und das verstehen viele heute nicht mehr. Sie haben immer das Gefühl, die Gebote machen einem unfrei, sie verbieten einem etwas. Nein, die Gebote machen einem enorm frei. Sie öffnen das Herz, sie führen ein in ganz neue Dimensionen der Gemeinschaft mit Gott. Und eben je mehr wir diesen Weg gehen, umso mehr wird Gott uns offenbaren, wird er uns zu erkennen geben, und es ist ein immer spannenderer Weg. Natürlich gibt es auch die Momente, wo man einfach geduldig sein muss, wo man ein bisschen hartes Brot essen muss, wie das auch der heilige Paulus sagt, dass man nicht nur Milch schlürfen kann und in der Milch aufgeweichte Brotbrocken, sondern dass man einfach ein bisschen hartes Brot essen muss, um einfach die Geduld, die Beharrlichkeit zu prüfen, dass man einfach so weitergeht. Aber eben im geistlichen Leben gibt es solche Momente, wo man ein bisschen fast nachlässig werden möchte, und wo man einfach nicht mehr diese innere Freude hat, diesen Jubel im Herzen, wo man Gott nicht mehr ganz so nahe spürt. Das gibt es, und das gehört dazu. Das gehört zum geistlichen Wachstum. Das gehört dazu, wie das die Krisen in der Liebe, in der ehelichen Liebe auch braucht, damit die wahre Liebe wachsen kann. Aber gerade in solchen Momenten ist Jesus immer bei uns und er verlässt uns nicht. Deshalb einfach festhalten am Wort Gottes, an seinen Geboten. Wir bleiben im Vater, sagt der Katechismus, der uns in Christus so sehr liebt, dass er in uns bleibt. Ist ja auch so wunderbar, dass der Herr in uns ist und wir sind in ihm. Und gerade wenn wir die heilige Kommunion in der Messe empfangen, dann können wir uns wieder an dieses Wort erinnern. Er ist in mir und ich bin ganz in ihm. Und das, wenn man das ein bisschen darüber nachdenkt, das eröffnet Horizonte des Verständnisses der Beziehung mit Gott, mit dem Herrn, mit Jesus. Und der Katechismus sagt noch zum Schluss, in diesem neuen Bund gründet die Gewissheit, dass unsere Bitten erhört werden auf dem Gebet Jesu. Eben weil Jesus dann ganz in uns ist, wir sind in ihm und dann betet eigentlich er, wie ich am Anfang erklärt habe, in uns und dieses Gebet, das erhört dann der Herr.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Wir sind mitten in der Katechismus-Sendung, in der es heute wiederum um das christliche Gebet geht. Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz legt für uns die Texte des Katechismus aus. Wir waren gerade im Kapitel Jesus lehrt uns beten und haben gesehen, dass es wichtig ist, unsere Beharrlichkeit im Gebet, unsere gläubige Geduld und auch die Demut, die Mut zur Wahrheit über uns selbst im Gebet auch zu schulen und immer weiter auszubauen. Wir kommen nun nachher zu dem Punkt 2615, aber es hat uns noch ein Hörer oder eine Hörerin erreicht. Grüß Gott, Sie sind live auf Sendung. Mit wem sind wir verbunden?
Hallo, ich bin Anna von Stuttgart, von Deutschland, und ich wollte fragen, was Gebet betrifft. Wir haben solche Steigerung. Wir haben Gebet, wir haben Meditation und wir haben Kontemplation. Und ich habe immer Probleme, wo sind die Grenzen?
Herr Pfarrer Rellstab.
Vielen Dank.
Eigentlich werden wir dann beim nächsten Kapitel noch auf diese verschiedenen Arten von Gebet kommen. Einfach vielleicht ganz kurz so viel.
Ja.
Das Gebet, das ist einfach eine Zwiesprache mit Gott. Dann die Kontemplation, das ist mehr das Betrachten des Wortes Gottes und das darüber nachdenken, das alles im Herzen erwägen, ganz aus dem Wort Gottes leben. Und die Betrachtung, das ist das über Nachdenken über irgendeinen geistlichen Text, der uns dann für das geistliche Leben das eine oder andere aufschlüsseln kann. Also vielleicht einfach mal ganz kurz, es sind drei verschiedene Formen. Es ist alles Gebet, aber ein bisschen mit einem anderen Ansatz, so können wir das vielleicht sagen.
Gut, danke schön. Danke auch für diese Frage und alles Gute nach Stuttgart. Wir machen nun weiter beim Punkt 2615. Dort heißt es, mehr noch, wenn unser Gebet sich mit dem Gebet Jesu vereint, erfüllt er die Verheißung, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit. Diese neue Dimension des Gebetes wird in den Abschiedsreden offenbar. Im Heiligen Geist ist das christliche Gebet Gemeinschaft in der Liebe mit dem Vater, nicht nur durch Christus, sondern auch in ihm. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen sei, so im Johannesevangelium Kapitel 16, Vers 24.
Hier wird der Katechismus, führt uns noch in eine andere Dimension ein. Wenn er sagt, mehr noch, dann bezieht sich das jetzt auf, dass unsere Bitten erhört werden. Ja, mehr noch, als dass unsere Bitten erhört werden, schenkt uns Christus den Heiligen Geist. Und das ist im Johannesevangelium 14, ich lese von Vers 15 an. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben wird. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. An einem späteren Punkt spricht er dann auch vom Heiligen Geist, der als Beistand in die ganze Wahrheit einführen wird, und er uns an alles erinnern wird, was Jesus selber gesagt hat. Also das ist eine neue Dimension. Nicht nur, dass unsere Bitten erhört werden, sondern dass er uns auch den Heiligen Geist schenkt. Wichtig ist aber auch hier wieder zu sehen, wenn wir die Bibel anschauen, dass der Heilige Geist auch nur dann stark in uns wirken kann, wenn wir aus Liebe zu Christus die Gebote halten. Ich erlaube mir hier eine persönliche Erfahrung einzuflechten. Als ich mich mit 17 Jahren Gott zugewandt habe und angefangen habe zu beten und auch angefangen habe, in die Kirche zu gehen am Sonntag, habe ich dann versucht, mein Leben auch entsprechend neu zu ordnen und das, was ich als sündhaft erkannt habe, zu überwinden, auf die Seite zu legen. Und ich habe eigentlich dann eben dieser Selbstüberhebung das Gefühl gehabt, hey, ich mache das sehr gut. Und dann irgendwann einmal in einer Messe ist genau dieses Evangelium gekommen. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und die Predigt des Pfarrers, die war natürlich einzig und allein an mich gerichtet. Niemand sonst wird das interessiert haben, aber ich bin zutiefst betroffen gewesen. Bin nach Hause gegangen, habe dann ein Büchlein genommen, in dem die 10 Gebote erklärt werden. Und aufgrund der Betrachtung der 10 Gebote Gottes, des Dekalogs, habe ich dann gemerkt, dass meine Liebe zu Christus noch sehr, sehr schwach ist. Warum? Weil ich eben das Wort Gottes eingeteilt habe. Ich habe zum Teil Gebote angenommen, von denen ich gesagt habe, die sind gut, die sind auch für die heutige Zeit aktuell. Und dann andere, von denen ich gesagt habe, das trifft nicht mehr zu für die heutige Zeit. Und das hat mich dann auch zum ersten Mal dazu geführt, dass ich mich als Sünder gefühlt habe. Ich habe das Wort Gottes eingeteilt und meine Liebe war eben nur sehr oberflächlich, weil sie nicht auf den Geboten, auf dem Gehorsam, auf der gehorsamen Erfüllung der Gebote Gottes basiert ist. Natürlich versuchten wir als Christen, uns immer wieder an die Gebote Gottes zu halten, und jeder weiß, dass er immer wieder fällt, und deshalb gibt es auch das Sakrament der Beichte, wo wir die Versöhnung wieder empfangen dürfen. Aber man darf nicht einfach einteilen in das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Weil damit überhebt man sich eben über das Wort Gottes und macht sich zum Meister des Wortes Gottes. Man muss sich da dem Wort Gottes unterstellen. Und deshalb ist es nicht unbedeutend, dass wir unser Leben versuchen, mit aller uns gegebenen Kraft nach den Geboten Gottes auszurichten, eben diese Bekehrung, von der der Katechismus immer wieder spricht, damit dann der Heilige Geist auch wirken kann und weiterwirken kann. Und der Heilige Geist möchte uns eben in die ganzen riesigen Dimensionen des Glaubens einführen und uns alles zu erkennen geben, die ganze Wahrheit eröffnen. Wenn wir einmal jeweils wieder vielleicht einen Text lesen von einer Mystikerin oder sonst von einem Heiligen, dann spüren Sie vielleicht auch, ich merke das jeweils bei mir, wie klein ich bin, wie wenig ich im Grunde genommen weiß, wie riesig die Dimensionen des Glaubens sind. Und es ist eben viel mehr als nur einfach Papst und Kondom, wie im Moment die Schlagzeilen wieder sind im Internet oder auch in den Zeitungen. Und es ist nicht nur einfach die Sexualmoral alleine und nicht nur einfach Gebote und Verbote, sondern es ist ein riesiges Meer von Glauben, von Gottes Erfahrung. Und ich denke, das täte unserer Kirche heute auch wirklich Not und täte wirklich gut, wenn wir weniger Kirchenpolitik, weniger Ideologie hätten, sondern vielmehr einfach Spiritualität, Glauben, wenn wir so leben würden. Also der Heilige Geist wird uns gegeben. Er ist der Geist der Wahrheit, der uns in die ganze Wahrheit einführt und der uns immer wieder daran erinnert, was Jesus gesagt hat. Natürlich braucht man ein bisschen Kenntnis vom Wort Gottes, gerade im Gespräch auch mit anderen. Aber vielleicht haben Sie das auch schon erfahren, wenn Sie im Gespräch sind mit irgendjemandem, plötzlich kommt Ihnen ein Wort Gottes in den Sinn, das dann genau am richtigen Ort ist, das genau die richtige Wirkung hervorbringt. Und das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Und so können wir das Wirken des Heiligen Geistes auch in unserem eigenen Leben immer wieder erfahren. Der Geist führt uns, begleitet uns, hilft uns immer wieder, eben das Böse zu überwinden, das Gute zu tun, Akte der Liebe zu setzen und so weiter. Und der Katechismus sagt dann weiter, diese neue Dimension des Gebetes wird in den Abschiedsreden offenbar. Gerade in diesen Kapiteln bei Johannes Kapitel 15 und folgende, da wird sehr viel von diesem Heiligen Geist gesprochen, den er senden wird. Im Heiligen Geist ist das christliche Gebet Gemeinschaft in der Liebe mit dem Vater, nicht nur durch Christus, sondern auch in ihm. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Hier heißt es wieder, da sagt Jesus selber, wir haben noch nicht in seinem Namen gebetet. Noch einmal, das liturgische Gebet ist ein dreifaltiges Gebet, eben an den Vater gerichtet, durch den Sohn im Heiligen Geist. Aber das Gebet im Namen Jesu, vielleicht müssen wir uns darauf auch ein bisschen konzentrieren. Ich habe heute das auch wieder ein bisschen versucht in meinem persönlichen Gebet, als ich mich nach der Vorbereitung auf die heutige Sendung mit diesem in meinem Namen beschäftigt habe. Und es ist mir noch nicht ganz klar auch, wie das dann geht. Vielleicht erfahren Sie es besser als ich. Ich muss da weitermachen. Ich muss da auch lernen, ganz bewusst im Namen Jesu beten, in seinem Namen etwas erbitten. Ja, soweit ist das der Paragraph 2615.
Dankeschön, Herr Pfarrer Rellstab. Wir haben nun eine weitere Hörerin, die sich noch einbringen möchte in die Sendung. Grüß Gott, Frau Brehm.
Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Rellstab von der Schweiz.
Grüß Gott.
Vielen Dank für den Vortrag über das Gebet. Ich habe mir so überlegt, wenn wir, und zwar geht es noch zum ersten zurück, aber es sagt auch schon was zum zweiten Punkt aus, wenn wir inständig oder unablässig immer bitten sollen. Und wir sind doch sicher alle sehr traurig oder viele sind sehr traurig, dass heute nicht mehr so viel Glauben da ist. Wäre es dann nicht recht wichtig für uns, eben diesen letzten Satz, den Sie gesagt haben, wird er noch Glauben finden, wenn er wiederkommt, dass wir ganz besonders darum beten und dass wir Gott immer wieder neu darum bitten, dass unsere Umgebung wieder gläubiger wird. Weil wir können ja nicht rausgehen auf die Straße und predigen, sondern uns ist manches Mal nur gegeben, dass wir beten können. Und das Zweite wäre dann, bisher habt ihr noch nicht darum gebeten, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Das wird sich dann vielleicht decken. Das war meine Frage.
Ja, wegen des Ersten kann ich nur sagen, natürlich können wir nicht auf die Straße gehen, um zu predigen. Und natürlich sollen wir immer wieder darum bitten, dass mehr Glauben in der Welt ist. Aber gerade da sind Sie, als Frau Brehm, als Laie, mit einem ganz konkreten Lebensumfeld sehr gefordert. Wenn Sie nämlich Zeugnis ablegen, da wo Sie sind, mit den Freundinnen, mit denen Sie zusammen sind, wenn Sie da von Ihren Erfahrungen aus dem Gebet berichten, dann werden vielleicht auch andere begeistert werden. Da wird der Heilige Geist ganz sicher weiterwirken. Aber manchmal braucht es wie einen Katalysator und der sind wir in der Welt draußen. Ich höre immer wieder wunderbar von Menschen, die einfach Zeugnis ablegen, die einfach leben. Und zum Beispiel gerade heute hat mir jemand erzählt, wunderbar, die hat einen Arbeiter im Haus. Und sie war einfach zuvorkommend in Liebe und hat sich einmal erkundigt nach dem Wohlbefinden eines Arbeiters, weil sie gesehen hat, dass das ihm nicht gut geht. Und der war so berührt und hat dann sie irgendwann gefragt, ja, sind Sie Christin? Gehören Sie zu irgendeiner freikirchlichen Gemeinschaft? Und sie hat dann gesagt, nein, ich bin römisch-katholisch. Und das hat aber diesen Menschen so tief berührt, dass da irgendeine Änderung passiert ist. Und sie konnte dann die katholische Kirche in einem ganz anderen, wunderbaren Licht präsentieren. Und das hat natürlich schon Wirkung. Wir kommen nicht immer, eben als Priester oder so, kommen wir nicht immer an alle Leute. Aber das sind sie ganz wichtig, dass sie das herausbringen. Und dann wird sich der Glaube auch wieder stärker verbreiten, weil man sieht, das sind Menschen, die sich lieben. Und das war ja auch das Wunderbare an der ersten christlichen Gemeinschaft. Da waren zusammen und hatten die Liebe gemeinsam.
Ja, das ist für mich ein bisschen schwierig. Ich bin Großmutter von vielen Enkelkindern und da kann ich schon sehr viel machen. aber ich komme nicht mehr viel zusammen mit anderen Leuten, weil ich nicht mehr so rauskomme, nicht mehr so weg kann. Und ich denke, für mich ist manches Mal einfach das Gebet ein Punkt, den ich einbringen kann für die anderen. Oder mein Zeugnis, ja, dass ich noch zur Messe gehe und mein Zeugnis auch für meine Kinder und für meine Enkelkinder, so sehe ich das schon.
Und ganz genau.
Ja, das wollte ich nur fragen, ob das dann auch gut ist, wenn man nicht mehr so rauskommt, nicht mehr so den Glauben bezeugen kann im gemeinsamen Sprechen und so weiter, sondern dass man dann eben ins Gebet geht und Gott bittet, hilf doch den Menschen, dass sie den Glauben wieder leben können, dass sie wieder etwas erfahren davon oder Radio Horeb weitergeben.
Jawohl, ja.
Ja, gut.
Ein Doppeltes noch dazu, Frau Brehm.
Ja.
Auf der einen Seite sind Sie, gerade weil Sie viel zu Hause sind, eine Apostolin des Gebetes. Und ich denke, viele, viele ältere Leute, gerade auch wahrscheinlich Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb, könnten noch etwas mehr beten. Vielleicht einen Rosenkranz mehr oder einfach ganz bewusst in diesem Anliegen, dass, ja, Anliegen der Erlösung der Welt, dass die Menschen gerettet werden, dass sie zur Einsicht kommen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Apostolat. Und das andere, das ich noch sagen möchte, Sie als Großmutter, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie wichtig das Sie sind. Die Großmütter sind so, so wichtig in der religiösen Weitergabe des Glaubens. Und das gibt auch in der Bibel eine wunderbare Stelle, wo Paulus den Timotheus daran erinnert, dass er seinen Glauben von der Mutter und von der Großmutter empfangen hat. Und wenn Sie da mit Ihren Enkelkindern den Glauben leben, Zeugnis ablegen, sie einladen zum Gebet, vielleicht auch mal, bei der Großmutter darf man vielleicht einen Gesetz des Rosenkranzes beten, oder es ist selbstverständlich, dass man bei der Großmutter das Tischgebet spricht, dann einfach so, dann haben Sie eine ganz, ganz wichtige Aufgabe.
Ja, Sie bekommen das Weihwasser oder ich segne Sie, wenn Sie weggehen. Sie wissen schon, dass die Oma gläubig ist.
Jawohl, das ist ganz, ganz wichtig, diese Aufgabe.
Ich danke Ihnen ganz herzlich nochmal.
Danke Ihnen,
bitte,
Frau Brehm.
Wiederhören,
alles Gute.
Danke.
Ja, wir sehen schon, das sind ganz praktische Anliegen, die da auftauchen. Mir ist noch in den Sinn gekommen, als Sie gesagt haben, wir sollen auch leben, dass man uns fragt. Da gibt es auch diesen Ausspruch, rede nicht, wenn du nicht gefragt wirst, aber lebe so, dass man dich fragt. Ist das vielleicht auch wirklich gerade in diesem Teil, wo es auch ums Gebet geht, um unseren Glauben geht, eine Anweisung, die wir beherzigen könnten?
Ganz bestimmt, ja. Mhm. Ich denke, grundsätzlich ist es wirklich entscheidend, dass wir aus Überzeugung leben. Mhm. Und dass wir nicht immer so Angst haben, vom Glauben von Christus zu sprechen, für den Glauben Zeugnis abzugeben. Dass wir nicht so scheu sind, zu sagen, ich gehe am Sonntag selbstverständlich in die Kirche. Wenn man dazu steht, dann hat das eine ganz große Wirkung in der Welt. Weil im Grunde genommen dürsten und hungern so viele Menschen nach etwas Wahrem. Und wenn niemand davon spricht, dann kommt ja auch niemandem in den Sinn, dass es da den lieben Gott gibt, der uns wirklich liebt und uns alles geben würde, wenn wir ihn nur darum bitten. Mhm. Und deshalb sind eben die Laien halt ganz, ganz wichtig in diesem Zeugnis. Wir verstehen das Laientum oft eben sehr falsch, sehr einseitig, dass man dann als Laien quasi die Kirche verändern muss und die Strukturen verändern muss und so weiter. Und das führt in eine Sackgasse. Das geht nicht weiter. Das haben wir jetzt in den letzten 20 Jahren gemerkt. Es braucht wieder einfach das gläubige Zeugnis.
Mhm. Schön. Im Katechismus geht es nun weiter mit Jesus erhört das Gebet. Wir beginnen mit diesem Punkt noch 2616 auf der Seite 658. In diesem Punkt heißt es, das an Jesus gerichtete Gebet wird schon während seines Wirkens von ihm erhört durch Zeichen, die die Wirkkraft seines Todes und seiner Auferstehung vorwegnehmen. Jesus erhört das gläubige Gebet, das in Worte gefasst ist, wie die Bitten des Aussätzigen, des Jairus, der kananäischen Frau und des guten Schächers, aber auch unausgesprochene Bitten, die der Träger des Lahmen, der blutflüssigen Frau, die sein Gewand berührt, die Tränen und das Salböl der Sünderin. Die eindringliche Bitte der Blinden, hab Erbarmen mit uns, Sohn Davids, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, wie es in Markus heißt, wurde in die Überlieferung des Jesusgebetes übernommen. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir, Sünder. Jesus erhört stets das Gebet, das ihn gläubig um die Heilung von Krankheiten oder die Vergebung der Sünden anfleht. Geh im Frieden, dein Glaube hat dir geholfen. Der heilige Augustinus fasst die drei Dimensionen des Betens Jesu großartig zusammen. Er betet für uns als unser Priester. Er betet in uns als unser Haupt. Wir beten zu ihm als unserem Gott. Vernehmen wir also unsere Stimme in ihm und seine Stimme in uns.
Der Katechismus bringt hier ganz viele Beispiele von Menschen, die zu Jesus gegangen sind und ihm eine ausgesprochene oder unausgesprochene Bitte vorgetragen haben. Im Grunde genommen müssen wir jetzt all diese Stellen auch wieder anschauen, weil sie sehr aufschlussreich sind. Beginnen wir also mit der Bitte des Aussätzigen. Es ist im Markus-Evangelium, die meisten Stellen sind im Markus-Evangelium, jetzt einfach hier zitiert, Vers 40. Ein Aussätziger kam zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Da sieht man schon diese Bitte, die aber auch aus Glauben ausgesprochen wird. Niemand kann so eine Bitte aussprechen, wenn er nicht ganz großen Glauben und tiefes Vertrauen in den Menschen, dem er die Bitte darlegt, hätte. Er kniet nieder und bittet, dass er rein wird. Und Jesus gewährt ihm diese Bitte. Und dann wird die zweite Stelle, ist immer noch wieder im Markus-Evangelium, die Bitte des Jairus, Kapitel 5, Vers 36. Es kamen ja die Leute zurück und haben dem Jairus gesagt, deine Tochter ist gestorben, warum bemühst du den Meister noch länger? Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher, sei ohne Furcht, glaube nur. Und dann geschah dieses Wunder. Die Tochter des Jairus wurde geheilt, wurde auferweckt, war wieder gesund. Dann die kananäische Frau, Kapitel 7, Vers 29, da heißt es, er antwortete ihr, weil du das gesagt hast, sage ich dir, geh nach Hause, der Dämon hat deine Tochter verlassen. Also eine Frau, die zu ihm kommt und um Heilung ihrer Tochter bittet und Jesus, der dieses Gebet, diese Bitte annimmt und erhört und gibt, was er braucht. Dann die schöne Stelle vom Schächer am Kreuz. Der eine hat ja Jesus verhöhnt und der andere hat Jesus dann verteidigt, indem er sagte, wir haben ja zu Recht eine Strafe verdient für unsere bösen Taten, dieser aber ist gänzlich unschuldig. Und Jesus hat ihm dann verheißen, nachdem der Schächer gefragt hat, Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, hat Jesus ihm geantwortet, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Eine Verheißung, dass er gerettet ist aufgrund seines Glaubens an Jesus Christus. Niemand könnte sich so an Jesus wenden, wenn er nicht Glauben hätte. Und vielleicht beten wir oder beten die Menschen, auch die Getauften, viel zu wenig zu Jesus, weil sie auch viel zu wenig Glauben haben. Und wer Glauben hat, der bittet halt auch um riesige Dinge. Dazu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Die geht um die heilige Paola Frassinetti. Das ist die Gründerin des Dorotheenordens der Schwestern. In Genua hat sie den Orden gegründet im 19. Jahrhundert. Und es ging dann um die Heiligsprechung. Die Generaloberin wollte, dass die selige Paola endlich heilig gesprochen werde und hat alle Schwestern aufgerufen, intensiv um ein Wunder zu beten. Und in einem kleinen Dorf in Kalabrien, in Süditalien, in San Calogero, gab es da eine kranke Frau, die Maria Maccarone, die mit ganz verkrümmten Händen, ich weiß nicht, wie die Krankheit heißt, seit 14 Jahren praktisch unbeweglich im Bett gelegen hat. Und die Schwestern haben sich entschlossen, für die Heilung dieser Frau zu beten. Und sie haben angefangen zu beten. Und dann ist wunderbar die Paola Frassinetti dieser Kranken erschienen und hat ganz klare Anweisungen gegeben für den Orden und auch dann den Tag des Wunders erklärt, gesagt. Es sollte der 7. August, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere, sein. Und am 7. August sollen dann die und diese Schwestern, diese Leute dabei sein. Und um 17 Uhr am Nachmittag wäre dann das Wunder geschehen. Und tatsächlich, als die da um 17 Uhr wieder gebetet haben, plötzlich begannen sich die Leintücher zu bewegen und die Maria begann zu schreien, weil sie wieder gemerkt hat, dass das Blut fließt. Wie von Geisterhand hat sich das bewegt und plötzlich wollte sie aufstehen. Und als man ihnen die Pantoffel, die der Mann kaufen musste, auf Hinweis der heiligen Paola Frassinetti, als sie diese Pantoffeln anziehen wollte, haben sich die Füße gerade gerichtet. Und sie konnte aufstehen und war von diesem Moment an gesund. Eine wunderbare Erfahrung, das gläubige Gebet, das Gebet aus dem Glauben, das bewirkt sogar Wunder. Und eben all die Wunder, die zu den Selig- und Heiligsprechungen führen, das ist auch aufgrund des Glaubens heutiger Menschen. Wir könnten jetzt hier noch weitermachen, aber ich glaube, die Zeit ist abgelaufen.
Genau, wie sehen Sie es, Frau Frey? Es ist schon wieder so spät, dass wir aufhören müssen. Die Zeit ist wirklich wieder sehr schnell vergangen. Ihnen danke, Herr Pfarrer Rellstab, für diese heutige Sendung. Wir machen dann nächsten Mal hier weiter. Wir gehen dann noch einmal in diesen Absatz hinein, in dem es heißt, Jesus erhört das Gebet. Wir dürfen Sie am Schluss dieser Sendung noch um Ihren Segen bitten, dass es uns in dieser Woche vielleicht gelingen möge, in unserem Gebet zu wachsen, in unserer Beharrlichkeit, in der gläubigen Geduld, in der Demut und auch, dass wir immer mehr im Namen Jesu bitten. Dazu erbitten wir nun auch den Segen.
Ja, gerne. Der allmächtige Gott, möge Sie segnen, auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josefs und aller Engel und Heiligen. Er möge ihnen alle Gnaden schenken, die sie brauchen, sie immer schützen vor dem Bösen, für ihre Gesundheit sorgen, die Gesundheit auch immer wieder herstellen, wie es dem Heilswillen Gottes entspricht, sie führen in eine immer tiefere Gemeinschaft mit ihm. Er möge all ihre Gebete annehmen und erhören und sie bewahren für das ewige Leben. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Vergelt's Gott und alles Gute in die Schweiz. Gott.
Danke.
Danke.
Schönen Abend, auf Wiederhören.
Wiederhören.
Wiederhören, Frau Frey.
Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein, liebe Zuhörer. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Frey.